Du hörst Duolog X, der besondere Podcast mit besonderen Gästen. Diesmal Jens-Michael Schütz, Pastor der Stadtmission Wolfsburg. Herzlich willkommen hier beim zweiten Duolog X, der besondere Duolog mit besonderen Gästen. Dieses Mal habe ich einen alten Kollegen aus Wolfsburg eingeladen, Jens-Michael Schütz. Herzlich willkommen, Jens-Michael Schütz, hier beim Duolog.
Ja, danke schön.
Ja, wir werden heute wieder über Corona reden. Natürlich, worüber redet man denn sonst? Wir haben ja sonst keine anderen Themen momentan, die uns beschäftigen. Über Bundesliga kann man nicht reden, über andere Themen will man gar nicht reden. Wir werden wieder über Corona reden und mich interessiert einfach so ein bisschen verschiedene Perspektiven auf das Thema von verschiedenen Personen. Und ich freue mich, dass du die Zeit dafür hattest, Jens, dass wir uns einfach darüber austauschen können. Aber bevor wir so ein bisschen in die Tiefe reingehen, würde ich gerne einfach mal dich bitten, dass du dich vorstellst, damit unsere oder meine Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist. Also Jens, wer bist du?
Ja, gerne, mache ich. Also, ich bin der Jens und bin Pastor in der Stadtmission Wolfsburg. Das schon seit relativ langer Zeit. Seit 2012 bin ich selber in Wolfsburg. Bin verheiratet, habe zwei wunderbare kleine Töchter und genau, bin Pastor. Mehr gibt es eigentlich gar nicht gerade so zu sagen.
Okay. Ja, das ist doch super. Sehr gut. Also wir kennen uns schon seitdem du in Wolfsburg bist. Ich bin ja 2011 dorthin gekommen und wir haben dort 5 oder 4 Jahre zusammen gearbeitet, auch gerade damals, als du noch Jugendpastor warst im Jugendbereich. Genau. Von daher haben wir auch eine gute Beziehung. Du warst auch bei uns schon hier in Augustfehn, hast mit uns Pro Christ so gemacht 2018. Das war auch eine sehr gute Zeit. Von daher schön, dass wir das hier so jetzt auf diese Weise zusammen machen können.
Sehr schön.
Ich bin hier im beschaulichen kleinen Augustfehn. Das ist eine Weltstadt, die noch im Werden ist. Du bist in Wolfsburg, einer Stadt mit einer weltweiten Ausstrahlung durch Volkswagen. Und Volkswagen aus meiner Zeit, weiß ich das noch, ist ein riesendominierendes Thema dort vor Ort. Überschlägt alles andere meistens, wenn es irgendwas gibt. Und ich würde gerne einfach mal so von dir hören, was ist gerade in Wolfsburg los? Also beschreib mal so ein bisschen die Situation bei dir vor Ort, bei die Menschen, wie die jetzt auf die Situation reagieren, auf das alles, was so in den letzten Wochen gewesen ist. Kannst du vielleicht mal Einblick geben in die Seele Wolfsburgs?
In die Seele Wolfsburgs. Na gut, das ist ja schon auch eine spannende Entwicklung, die wir hier haben. Es ist so, dass momentan ganz, ganz viele Menschen in Kurzarbeit sind. Besonders hart getroffen sind natürlich auch so die ganzen Zuliefererfirmen. Wolfsburg lebt, man muss es letztlich so sagen, ja ausschließlich von der Automobilindustrie. Und in dem Moment, wo hier die Bänder stillstehen, ist das natürlich eine schwierige, sehr schwierige Situation. Das macht sicherlich auch eine Ungewissheit, was die Zukunft betrifft. Kein Mensch weiß oder wagt zu prognostizieren, wie VW in Zukunft Autos verkaufen kann. Das wissen wir alles nicht. Und das macht natürlich schon auch irgendwie so eine Unsicherheit aus in dieser Stadt. Das merkt man dann auch. Ne? Nun geht es den Werksmitarbeitern noch relativ gut, weil selbst wenn sie in Kurzarbeit sind, Volkswagen, dass die fehlenden Prozente vom Kurzarbeitergeld zum vollen Lohn ausgleicht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine spannende Situation, also wie es weitergeht und so. Und das schlägt sich auch durch natürlich in die Gemeinde. Ja. Das ist eine Verunsicherung, ja.
Okay, ja, hast du gerade schon das nächste Stichwort auch genannt, Gemeinde. Du hast erwähnt, du bist schon seit jetzt 8 Jahren in Wolfsburg in der Gemeinde, in der Stadtmission, zuerst als Jugendpastor, dann auch als Hauptpastor seit einiger Zeit. Und da würde ich einfach gerne auch mal so das hören von dir, was für einen Einfluss hat diese ganze Entwicklung jetzt? Da sind ja jetzt seit Ende März gibt es keine Gottesdienste. Was für einen Einfluss hat das auf euch als Gemeinde? Was hat sich verändert in eurem Tagesablauf oder in eurem Wochenrhythmus? Was habt ihr an Neuerungen eingeführt? Was musstet ihr einführen? Wie habt ihr versucht, damit umzugehen, mit dieser Situation?
Naja, es ist ja wahrscheinlich wie bei dir in Augustfehn auch. Ne? Gottesdienste waren ad hoc auf einmal nicht mehr erlaubt. Bei uns kam die Meldung an einem Freitag, das muss der 13.3. oder sowas gewesen sein. Und an dem Freitag war auf einmal klar, dass wir am Sonntag keinen Gottesdienst haben werden. Das hat natürlich schon massiv reingeschlagen. Ja, am Anfang war noch so ein bisschen die Stimmung, schaffen wir alles und so. Ich habe viel telefoniert, viele Seelsorgeanrufe gemacht und so. Und jetzt so langsam realisiert man, ja, wir können zwar demnächst wieder in irgendeiner Form Gottesdienst feiern, aber Betonung liegt auf irgendeiner Form. Es ist eine Form, die wir so nicht kennen, wo wir auch noch nicht genau wissen, wie man das macht. Das ist eine Verunsicherung, die in der Gemeinde ist. Ich erlebe die Gemeinde zum Teil so ein bisschen in einem Standby. Der Vorstand ist aktiv und noch ein paar andere, aber ganz viele sind so gefühlt in so einem Standby-Modus. Und vielleicht ist das auch einfach diese Verunsicherung, die da ist, dass kein Mensch weiß, was jetzt kommt. Ja, genau. Okay. Wir gehen damit um. Wir versuchen über Videokonferenzen ein bisschen was zu machen. Heute Abend habe ich eine Videobibelstunde. Mal gucken, wer dabei ist. Wir haben die Predigten online gestellt, auf allen möglichen Kanälen. Unsere Gemeinde geht online, ja. Meine Predigten findet man bei YouTube und so weiter und so fort. Aber das ist alles eine hochgradig spannende Situation. Und man muss auch leider sagen, ja, wir haben vielleicht auch das Online-Gehen ein wenig verschlafen in den letzten Jahren. Auch da darf man mal ganz selbstkritisch fragen, ja.
Okay. Wie nehmen die Mitglieder das auf? Also jetzt quasi diese veränderten Wege, quasi die Botschaft weiterzugeben. Kommt da positive Resonanz oder kommt doch auch durch, was man vermisst? Ja. Oder wie ist das so von der Stimmungslage bei den Mitgliedern bei euch?
Ja, genau. Also man darf sich ja als Pastor, glaube ich, gar nicht so sehr immer von den Zahlen irritieren lassen, die man als Klick wahrnimmt bei YouTube. Ne? Eine Zahl sagt noch nicht so wirklich viel aus, was jetzt für ein Mensch dahinter steckt. Ne? Klar haben wir über Google Analytics eine Menge Möglichkeiten. Ne? Aber ich merke, dass es tatsächlich Menschen gibt, die die Predigten verfolgen und vor allem Menschen, die vorher auch gar nicht so einen Kontakt zur Gemeinde gehabt haben, die mich auf einmal gesehen haben, weil ein Nachbar mein Video weitergeleitet hat oder so, ne? Oder Verwandte sehen auf einmal ein Video von mir und fühlen sich ermutigt. Das ist ein sehr schönes Feedback, wenngleich ich glaube, auch viele in der Gemeinde das gar nicht so mitnehmen können. Es ist, was ich total spannend finde, was ich richtig ermutigend finde, ist, dass es es gibt einige Senioren, die sich, ja, die keine Angst vorm Internet haben, die im hohen Alter von über 80 auf einmal mit einem Tablet aufkreuzen und sagen, oder mich anrufen und sagen, ich möchte jetzt bei GoToMeeting heute Abend in der Bibelstunde mit dabei sein. Und da ziehe ich meinen Hut vor, wenn jemand mit deutlich über 80 sagt, kannst du mir das bitte erklären? Und da auch wirklich hart dranbleibt, ja, und sagt, ich gebe jetzt nicht auf, sondern ne, wir ziehen das durch. Das finde ich total cool.
Ja, ja, super.
Und genauso finde ich aber auch, und wir haben das andere eben auch, wir haben so ein paar Technikverweigerer. Auch das haben wir. Das ist sehr schade, weil ich glaube, dass wir als Gemeinde uns auf solche neuen Wege einstellen müssen. Denn selbst wenn Gottesdienste erlaubt sind in Zukunft, in naher Zukunft, so sind ja viele andere Sachen eben nicht erlaubt. Und die Gemeinschaft, die wir bisher gehabt haben, ist ja so auch nicht möglich. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form sicherlich online gehen, ja, und da weiter investieren.
Ja, also das sind, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, eben was bringt so die Zukunft, was werden so die nächsten Schritte auch für euch als Gemeinde sein, das beschäftigt uns ja auch ganz konkret eben hier in Niedersachsen, ist das ja eben gerade so für in anderen Bundesländern eben auch so in dieser Übergangsphase zu den ersten Lockerungen, was das angeht, wo manches noch unklar ist, aber was macht das so mit dir in deinem Dienst als Pastor? Also du hast gesagt, Anrufe. Ich habe mich selbst erstmal ganz stark als ein Technikpastor erlebt, der versucht so im Hintergrund erstmal einiges aufzubauen. Mein Glück ist, dass ich mich in diesen Bereichen auskenne und ich da jetzt keine Angst vor habe. Aber was macht das mit dir als Pastor in deinem Selbstverständnis von Dienst her? Was verändert sich da vielleicht?
Ja, also ich glaube, zuallererst mal habe ich eine unglaubliche Lernkurve hinlegen dürfen in den letzten 4-5 Wochen, ja. Was ich schon lange nicht mehr gehabt habe, vielleicht, also so eine krasse Lernkurve, vielleicht schon seit dem Studium nicht mehr. Gefühlt, ich möchte es mal ein bisschen pointiert sagen, ich glaube, ich habe mich als Pastor zu großen Teilen neu erfinden müssen. Also es fallen ja Selbstverständlichkeiten erstmal weg. Das sind ein Haufen Meetings, Netzwerktreffen, Gruppentreffen, Leitungstreffen, die ja erstmal gar nicht mehr stattfinden. Das ist schon mal eine ganz große erste Geschichte. Und dann haben wir überlegt, oder habe ich überlegt, was machen wir denn jetzt? Oder auch als Hauptamtliche hier in der Gemeinde überlegt, was machen wir denn jetzt? Und wir haben angefangen, uns zu priorisieren. Und in den ersten 2 Wochen, 3 Wochen war die erste Priorität Digitalisierung der Gemeinde. Wir müssen die Botschaft, das Evangelium in irgendeiner Form zu den Menschen bringen. Ja, und wir können es momentan nicht live vor Ort machen. Wir werden die Gemeinde auch nicht live zusammenbekommen. Das war das Erste. Das heißt also, alleroberste Priorität war Digitalisierung und das hat immens viel Zeit gekostet. Also ich würde sagen, ich habe mal so die Stunden ein bisschen aufgeschrieben, weil bei uns auch immer so ein bisschen der Kurzarbeits
das Damoklesschwert der
Kurzarbeit. Das Damoklesschwert. Dankeschön, Karl, danke, super. weil das immer so ein bisschen rüberschwebt. Wir sind angehalten von unserem Arbeitgeber, die Stunden sehr genau gerade aufzuschreiben. In die letzten 2 Märzwochen habe ich über 50 Stunden allein investiert in Technik. Da habe ich noch nichts anderes gemacht. Zweite Priorität war Seelsorge. Also Menschen konkret anzurufen, also mich hinzusetzen und fast wie im Callcenter wirklich einen nach dem anderen anzurufen. Ich habe mir eine große Liste ausgedruckt, in meinem Büro gehängt, wo ich eine Übersicht habe, wen ich wann angerufen habe, in welcher Woche habe ich wen erreicht. Ja. Das empfinde ich als ganz, ganz wichtig. Denn Menschen sind natürlich auch, gerade wenn sie vielleicht alleinstehend sind, verwitwet sind oder so, dann brauchen sie in irgendeiner Form Kontakt. Das war die zweite Priorität. Also Digitalisierung, Seelsorge und dann Verkündigung. Ja? Also Predigten schreiben, Andachten schreiben und in irgendeiner Form ins Volk feuern. Ja? Hm. Sag ich mal ganz salopp. Und damit bin ich gut ausgelastet, sehr, sehr gut ausgelastet. Aber das hat natürlich auch, ich habe auch Frustmomente, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Weil ich merke, natürlich fange ich an, nach links und rechts zu schielen, wer hat wie viele Klicks und so. Ne? Das sind ja völlig neue Dimensionen, in die man da reintaucht und dann merkt man, das ist dann doch nicht so gut, was man gemacht hat und dann ärgert man sich über das Licht, was nicht funktioniert und so. Da bist du, Karl, sicherlich schon länger natürlich auch mit dieser ganzen Technik unterwegs. Ich habe mir eine Kamera gekauft, wir brauchen sowieso eine Digicam. Da stelle ich dann der Gemeinde zur Verfügung. Stativ wurde angeschafft, ein Lichtring wurde angeschafft und also wirklich, ne, Setting aufgebaut, wieder abgebaut, wieder umgebaut und so. Ne? Also das sind alles Sachen, die kosten unwahrscheinlich viel Kraft, auch viel Geld. Ich habe auch von einer anderen Gemeinde gehört, die in der Digitalisierung nochmal deutlich mehr investiert haben als wir. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Was das bedeutet, online zu gehen. Das sieht immer so easy aus, ne? Ich habe gerade eine Reportage über einen YouTuber oder eine YouTuberin gesehen, ja. Und wenn man dann mal sieht, was da eigentlich hinter der Kamera passiert, das ist ein Setting wie beim ZDF.
Ja.
Ja. Ja. Und das sieht aus, als wäre es mit dem Handy im Prinzip aufgenommen, so dicht, so nah, aber schlussendlich sind da 4 Profikameras mit Beleuchter, mit allem, was dazugehört, eine Produktionsfirma, muss man da inzwischen sagen, wo du dann auch mal merkst, okay, YouTube ist gar nicht mal so leicht.
Ich meine, das waren Wahnsinnige an unserer Zeit. Ich meine, das sind auch Themen, die mich eben genauso beschäftigen, auch wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf hatte, aber ich hatte genauso auch diese Frustmomente. Meinst du, du guckst dir auf deinem YouTube-Channel, dann siehst du, sind 70, 80 Klicks, guckst bei anderen, die haben 900 Klicks und du denkst dir, was machen die anders? Wieso? Was,
richtig, genau.
Ich verstehe das nicht keine Ahnung, also ich versuche jetzt auch ein bisschen da reinzugucken, aber und auf der anderen Seite eben auch, ich meine, ich habe am grünen Donnerstagabend mal durchgeführt und dann habe ich dann nach dem Brotbrechen festgestellt, ich habe die Einleitung vergessen. Das heißt, ich musste das Brot wieder zusammenschieben, sodass es aussieht, als wäre es nicht gebrochen, weil ich mir zu wenig mitgenommen hatte. Und dann sieht man an einer Stelle die Jalousien hinten offen und hinten zu, weil ich später festgestellt habe, das Licht ist nicht so okay. Und all diese Dinge, da habe ich Stunden investiert in so eine Sache, die dann zwar positiv angenommen wird, aber man macht sich da keine Vorstellung. Aber das Verrückte an unserer Zeit ist ja, theoretisch reicht es mit einem Smartphone, kannst du einen YouTube-Livestream machen. Das heißt,
genau. Du
kannst sehr simpel ins Internet gehen, aber jede Stufe an Qualität, die du mehr dazu nehmen willst, ist ein exponentieller Aufwand, den du betreiben musst, um das in irgendeiner Form zu steigern. Und das ist eben das Herausfordernde. Da macht man sich gar keine Vorstellung drüber. Von einer zur nächsten Stufe als Qualitätsunterschied, das ist ein enormer Aufwand.
Das ist ein gigantischer Invest. Das hätte ich niemals gedacht. Das bin ich ganz ehrlich. Ich brauche in der Regel, um eine Predigt vorzubereiten, je nach, eine Predigt, was zwischen, sagen wir mal, 8 und 16 oder 20 Stunden.
Ja.
Einfach so ungefähr, das weißt du auch, das variiert. Ne? Manchmal ist man schneller fertig, als man denkt, und manchmal nagt man an so einem Text. Und jetzt kann ich sagen, ich brauche fast das gleiche an Zeit, bis ich das ganze Thema online habe. Ja? Also angefangen von Schnitt, und ich habe keinen komplizierten Schnitt, ne? Wo man mal eine Folie einblendet oder so, bis über das Online-Stellen, das Rendern des Videos, sowohl am Rechner, dann bei YouTube rendern, bei Podigy rendern, ja. Das sind einfach Zeitfresser, das ist der Wahnsinn. Und dann muss man ja bei YouTube auch noch 1000 Hashtags und Erklärungen und tralala eingeben. Wahnsinn, hätte ich. Ich habe da gar keine Vorstellung von gehabt.
Ja, genau. Also das, von daher, jeder, der denkt, Instagram, das ist einfach mal so simpel aufgenommen und was auch immer, der hat keine Ahnung, wie es hinter der Kamera gewesen ist, so wie du es gesagt hast. Der hat keine Ahnung.
Und ich glaube, das ist, genau, ich glaube, Karl, das ist eins der großen Probleme, wenn wir mit unseren Gemeindegliedern reden. Sie haben in der Regel ja gar keine Vorstellung. Mein Vater spiegelte mir das mal, weil er mal fragte, wie ist denn das eigentlich? Was machst du denn jetzt, also an Zeit im Prinzip, wenn du das predigst? Sag ich, Papa, ich habe zwischen 5 und 10 Stunden Arbeit mit einem Video. Was? Das ist ja unglaublich. Ja, sag ich, das ist so.
Ja.
Genau. Und ich habe mal mit einem Instagrammer, habe ich mal irgendwo eine Reportage auch gesehen, der sagte, ein Post, der wirklich viral dann sein soll, braucht mehrere Stunden, bis der quasi online ist. Und das sieht immer so ad hoc aus alles.
Ja, genau. Ja. Von daher. Das, ich meine, du hast das dann auch alles selbst, also du schneidest selber alle die Sachen oder?
Ja.
Okay, gut.
Leider schon. Ich bin da irgendwie, keine Ahnung, das geht es mir ein bisschen wie dir. Ich bin da eben auch jemand, der da jetzt keine Angst vor hat und dann eben die Herausforderung auch gerne mag. Mit dem Nachteil, ich kriege gerade keinen ran. Ne? Und dann habe ich aber auch den Anspruch, dass ich sage, es sollte jetzt dann aber auch nicht unbedingt schlechter sein, weil schlechter als jetzt geht's eigentlich nicht. Also ich bin da ja schon ein bisschen perfektionistisch vielleicht auch. Ne? Aber das muss ja auch jemand können, das schneiden.
Ja. Und ich wurde nämlich auch gefragt, kannst du das nicht irgendwie outsourcen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber dann muss die Person bei den Aufnahmen dabei sein, sie muss im Konzept mit dabei sein, sie muss wissen, was ich will.
Genau.
Ich müsste im Grunde die ganze Zeit bei jede Änderung müsste mit mir abgeklärt sein. Wenn man jetzt nicht sagt, ich würde auch gerne mich einfach ins Gemeindezentrum hinstellen, eine Predigt aufnehmen und nach Hause gehen und den Rest überlasse ich jemand anderen. Das wäre toll.
Genau.
Aber wenn man so Leute nicht hat, meine, jetzt hoffen wir, dass wir das auch, also jetzt sind wir gerade dabei, quasi die nächsten Schritte zu gehen, auch mit Gottesdienstaufnahme, auch mit Livestreaming und so weiter. Und vielleicht kriegen wir da wirklich ein Team auch zusammen, was das möglich macht. Aber bisher war das nicht so möglich.
Das wäre jetzt in der Prioritätenliste bei mir der nächste Schritt. Ganz wichtig ist quasi jetzt die Bevollmächtigung, sage ich mal ganz theologisch. Ja? Denn sonst haben wir ja ein Problem. Jedes Mal, wenn ich in Urlaub gehe oder krank bin, haben wir kein Predigtvideo.
Ja.
Machen wir uns mal nichts vor.
Ja. Ja,
und das darf nicht sein. Da sind wir dann zu episkopal unterwegs. Und dann auch noch in der Technik so bischöflich unterwegs sein, das ist halte ich für tatsächlich langfristig für sehr schwierig.
Ja. ich würde gerne mal hören von dir so, was siehst du eigentlich momentan als vielleicht im Nachdenken auch über die Situation von dir so theologisch als Herausforderung? Also ich habe in meinem Podcast, den ich heute veröffentlicht habe mit Matthew Wilcoxon, da haben wir über das Abendmahl gesprochen. Das war eine interessante Perspektive aus anglikanischer Sicht. Ihr seid jetzt irgendwo als Stadtmission im landeskirchlich-lutherischen Feld unterwegs. Ich weiß nicht, was für Herausforderungen siehst du für dich, so die dich so zum Nachdenken gebracht haben über diese Situation, einfach auch aus theologischer Sicht, wo du sagst, das hat mir irgendwie, da muss ich nochmal für mich neu reflektieren. Ich weiß nicht, welches Thema vielleicht da dir in den Sinn kommt.
Ach, ganz viele Themen. Ne? Also du hast es ja schon in unserem Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, eine Gemeinschaft, klar, ist ein ganz, ganz wichtiges, elementares Thema. Die Stadtmission kommt aus dem innerkirchlichen Pietismus. Und der Pietismus hat als eins seiner ganz großen Wesensmerkmale die Gemeinschaftspflege. Mhm. Ja? Und die Gemeinschaftspflege ist jetzt die Frage, wie können wir Gemeinschaft leben in einer Zeit, in der wir uns nicht umarmen können, in der wir nach dem Gottesdienst keinen Kaffee trinken können, wir uns wenig live sehen. Ja, also das sind, sagen wir mal, ganz praktisch theologische Fragen. Ich habe die ein bisschen aufgebohrt. Ich biete hier und da mal einen Seelsorgespaziergang an, ja, wo man auch Abstand halten kann und merke, das tut den Menschen wahnsinnig gut. Ne? Das ist ja auch etwas, warum die Menschen in die Stadtmission kommen, weil eben diese Gemeinschaftspflege eigentlich unser Kernauftrag ist. Ja? Hm. Also das ist eine praktisch-theologische Geschichte, seelsorgerliche Geschichte. Dann ploppen natürlich Themen auf. Also Abendmahl ploppt bei uns gar nicht mal so stark auf. Vielleicht ploppt das irgendwann mal auf. Ich persönlich habe jetzt noch keinen Online-Abendmahl gefeiert. Wir haben es aber als Gemeinschaftsverband gemacht. Hab da jetzt auch erstmal kein Problem mit, wenn man das online macht. Aber auch da fehlt natürlich die Gemeinschaft. Und sie wird uns noch länger fehlen. Mhm. Ja? Also Abendmahl ist natürlich ein hygienisch äußerst diffiziles Thema.
Ja.
Das können wir so schnell nicht machen. In all dem, was mich an theologischen Fragen bewegt, ist letztlich für mich die Nächstenliebe wichtig.
Hm.
Ja? Warum verzichten wir auf Gottesdienste? Nein, wir verzichten nicht auf Gottesdienste, weil, keine Ahnung, wir den Eindruck haben, wir werden verfolgt oder wir werden irgendwie drangsaliert. Nein, wir verzichten auf Gottesdienste, weil wir den Nächsten im Blick haben. Es hat überhaupt nichts mit einer politischen Situation zu tun, meiner Meinung nach. Ja? Das hat einfach etwas damit zu tun, dass wir auch als Stadtmission im Speziellen natürlich sehr viele ältere Menschen haben, die in einem Hochrisiko Ansteckungsgebiet liegen letztlich. Ja? Und das ist einfach unverantwortlich, oder wie Heinrich Bedford Strom es sagte, wir konterkarieren die Auferstehungsbotschaft, wenn wir jetzt Ostergottesdienste feiern.
Hm. Okay, ja.
Ne, wir haben eigentlich eine Botschaft des Lebens und weil wir jetzt leichtfertig sowas anbieten würden, würden wir im Prinzip genau diese Botschaft konterkarieren. Ja, und das finde ich wichtig. Ja, wir haben ja auch kein Verbot im Sinne von, wir dürfen nicht mehr Gottesdienste feiern. Ganz im Gegenteil, das Internet steht uns mit allem zur Verfügung. Wir können die Botschaft so weit hinaus transportieren in die Welt, wie wir das vielleicht vorher noch nie konnten. Ja, weil wir jetzt gezwungen sind.
Hm.
Das heißt also, ich sehe überhaupt kein Verbot zur Religionsausübung, in gar keiner Weise. Ja, genau, sondern eigentlich ist es vielleicht auch eine Herausforderung, als Christen kreativ zu werden und sich auf neue Wege einzulassen, um mal aus seinem Schneckenhaus rauszukommen. Genau, was bewegt mich sonst theologisch? Klar, ploppen hier alle möglichen Sachen auf, also auch auf verschiedenen Ebenen, auch übergemeindlich. Klar gibt es hier und da Verschwörungstheoretiker.
Mhm.
Haben wir auch, muss man irgendwie mit umgehen. Dann haben wir die Endzeit und Gerichtspropheten, ja. Mhm. Die aufstehen. Da kriege ich auch immer so leichte Bauchschmerzen. weil ich einfach denke, wir haben, also, weißt du, Karl, manchmal erlebe ich das so, es ist fast ein, also natürlich kommen die ganzen Stellen aus der Offenbarung, aber wir müssen ja mal wieder gucken, was ist denn das Ziel der Offenbarung? Das Ziel ist doch die Freude auf den wiederkommenden Christus.
Hm.
Ja? Aber anstatt dessen, dass man sich auf den wiederkommenden Christus freut, selbst wenn es so wäre, ja, dass da jetzt, was weiß ich, Endzeitzeichen und so sind, ja, dann müssten wir uns ja auf den wiederkommenden Christus freuen und nicht auf die Zeichen.
Hm.
Und manchmal empfinde ich das so als ein leicht selbstzerstörerisches oder... Da tauchen ganz komische Emotionen bei Menschen auf, wenn sie über sowas nachdenken. Und die halte ich für ganz unangebracht. Ganz schwierig auch. Das ist, genau. Und bis dahin, dass da Argumente auftauchen, wo mir Angst und Bange wird. Ja, das jetzt im Einzelnen auszuführen, wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich wert.
Ja, klar. Ja, klar. Nee, kann ich gut verstehen. Okay.
Ja, aber das sind so die Themen, die einen da beschäftigen und wo ich merke, okay, wir haben natürlich auch da an der Stelle eine dogmatische beziehungsweise Entheologie-Vermischung mit einer Seelsorge auch am Ende. Ne? Denn auf einmal sind biblisch-dogmatisch relevante Themen auf einmal seelsorgerliche Themen. Da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und das ist die Herausforderung.
Ja.
Das bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich irgendeinem Gemeindeglied dann meine Dogmatik um die Ohren feuere, ja, das soll ja auch immer alles in Liebe geschehen, wie es im Timotheusbrief geschieht. Alles, was nicht in Liebe passiert, lasst bleiben.
Hm.
Frei übersetzt, ja. Genau.
Okay, super, danke. jetzt zum Schluss nochmal der Ausblick für euch die nächsten Wochen. Jetzt sind wir ja gerade, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, so in dieser Übergangszeit auch, dass Gottesdienste wieder möglich sein könnten, unter gewissen Voraussetzungen. Die wurden grob definiert oder in einer Selbstverpflichtung bisher geäußert, aber sind noch nicht in Gesetz gegossen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Was sind eure Pläne jetzt im Blick auf Gottesdienste? Wollt ihr wieder mit Besuchern starten oder sagt ihr, unter diesen Voraussetzungen ist das für uns nicht möglich? Wollt ihr mehrere Gottesdienste anbieten, weil man nicht mit allen kann? Oder was für Ideen, was für Gedanken habt ihr dazu, wie es mit Gottesdienst bei euch jetzt wieder weitergehen wird?
Wir haben seit 3 Tagen die Verordnung der Hannoverischen Landeskirche. Wir haben morgen ein Treffen mit den Hauptamtlichen via Videokonferenz von unserem Gemeinschaftsverband und am Donnerstag haben wir dann Vorstandssitzung und das alles zusammen wird dann ein sicherlich Paper ergeben, wie wir in Zukunft Gottesdienste feiern können. Da wartet eine Menge Arbeit auf uns, ne? Also die 1,50 Meter Begrenzung ist ja gesetzt in alle Himmelsrichtungen, 3 Meter vom Redner entfernt der Landkreis Gifhorn, zu dem wir jetzt nicht gehören, der hat ja tatsächlich auch eine Quadratmeterzahlbegrenzung genannt, ja, also eine Person pro 10 Quadratmeter. Dann lass unseren Gottesdienstraum meinetwegen 400 Quadratmeter groß ein, Pi mal Daumen, dann hast du 40 Leute maximal. Und die dürfen sich aber auch ja, die fallen ja nicht von der Decke, sondern die müssen auch irgendwie reinkommen und auch da müssen jeweils 1,50 Meter gewährleistet sein. Da musst du regeln, wer kann denn jetzt in den Gottesdienst kommen? Weil ich habe keine Lust dann, was weiß ich, Oma Ulla, die mit dem Rollator angerollert kam, ja, dann abweisen zu müssen, ne? Weil sie zu spät war und weil die Plätze voll sind. Aber das ist alles eine sehr schwierige Geschichte, wie wir das machen. Da müssen wir uns jetzt intensiv Gedanken drüber machen, Hygienekonzept, sprich auch Desinfektionsmittel, auch da erstmal ranzukommen. Dann gilt wohl für Stühle, dass man die nur alle 14 Tage benutzen darf. Mhm. Das heißt also, wir müssten die Stühle quasi einmal rotieren, ne? Einen Sonntag die, dann haben die einen Sonntag Pause sozusagen. Okay. Und dann kommen die, also das ist alles noch eine ganz spannende Sache. Schlussendlich, was treibt uns? Es treibt uns, dass wir eine Verantwortung haben. Mhm. Ja, und wenn wir als Vorstand ein Konzept erarbeitet haben, wo wir alle zu 100% hinterstehen und das vertretbar halten, dann werden wir anfangen. Aber wir werden nicht überhastet anfangen. Das heißt, diesen Sonntag wird es definitiv noch keinen analogen Gottesdienst in irgendeiner Form geben, sondern wir werden frühestens wahrscheinlich am 17. oder wenn, vielleicht sogar erst Pfingsten. Ja, aber das muss alles im Vorstand besprochen werden. Und wenn wir zu der Überzeugung kommen, es übersteigt unsere Fähigkeiten, Möglichkeiten, wie auch immer, dann müssen wir nochmal neu denken oder nochmal abwarten, was an Lockerungen sonst noch so kommt. Schauen wir mal. Ja, genau.
Ja, okay, das sind zumindest ähnliche Sachen bei uns. Wir werden jetzt auch am 10. Mai definitiv keinen Gottesdienst mit Besuchern haben. Das früheste Datum, was wir dafür anpeilen, ist der 17. Mai, wenn wir bis dahin eben die ganze Übersicht haben. Das mit den 10 Quadratmetern ist eben auch, das ist nämlich in der Vorgabe aus Hannover von Niedersachsen her, von der Landesregierung eben auch drin. Das heißt, das betrifft uns eben auch. Das sind eben so Punkte, wo man dann gucken muss. Meine, die Sorge, die wir hatten, ist, was ist mit Gesang? Dürfen wir überhaupt als Band singen? All diese Fragen. Zum Glück ist das eben noch sehr unkonkret da drinnen in den ganzen Vorgaben, dass das nicht steht, dass es verboten ist, aber es sollte reduziert werden. Auch Mundschutz ist nur empfohlen, nicht Pflicht. Also das sind alles Fragen, die wir eben für uns dann auch so wälzen müssen. Was wollen wir jetzt umsetzen? Wie wollen wir das in unserem Hygienekonzept für die
Zukunft? Also bei uns ist tatsächlich mit Gesang nicht. Ne? Also werden wir verzichten, so sieht's aus zumindest, ne? Oder ein Solosänger hinter eine Plexiglasscheibe packen, das würde auch gehen. Ne? Okay. Oder ein Soloinstrument wie Cello oder Klavier ist auch kein Problem. Aber ein gemeinsamer Gesang aus der Gemeinde heraus, der ist tatsächlich nicht gestattet. Und auch die zeitliche Begrenzung ist gegeben. Ne? Also kein Gottesdienst länger als 60 Minuten, eher kürzer.
Okay. Ja. Da spare ich mir jetzt meine Kommentare über euch als landeskirchliche Gemeinde, was Gottesdienstlänge angeht. Wobei ihr Stadtmission ja ein bisschen anders seid. Aber
richtig. Genau.
Nein, ist gut.
Genau.
Ey, super. Ich danke dir, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem Alltag einfach das frei zu schaufeln. Ich wünsche euch als Stadtmission da ganz viel Weisheit, auch dir mit deinen Kollegen in euren Entscheidungen, die ihr da treffen müsst. Und ja, ganz viel Weisheit und Klarheit darüber, was so die nächsten Schritte für euch sind in dieser unglaublich unübersichtlichen Zeit.
Jawohl, alles klar. Vielen Dank, Karl. Dir auch alles Gute da in Augustin und jetzt mal ganz persönlich nimm Grüße mit an die Gemeinde.
Danke, mach du das auch, ne? Gut.
Genau.
Dann mach's gut, ciao.
Ja.